Ich möchte an dieser Stelle eine Triggerwarnung für die gesamte Folge aussprechen. Wir reden mal mehr, mal weniger intensiv, aber eigentlich die ganze Folge durchgehend über Machtmissbrauch, sexuellen Missbrauch und über Gewalt gegen Frauen. Also passt auf euch auf.
Mensch. Boah, das ist echt ein schweres Video.
So beginnt ein Video, was man auch heute noch bei YouTube findet. 35 Minuten und 27 Sekunden lang, hochgeladen am 5. Juni 2023. Verfasserin des Videos ist die Schauspielerin, YouTuberin und inzwischen auch Sängerin Kyla Shikes, 21 Jahre alt. Das Video wurde innerhalb weniger Tage schon millionenmal geklickt, anderthalb Jahre später sind es 6,2 Millionen. Der Name Kyla Shikes ist ihr Künstlername, soll sich vielleicht anhören wie geiler Scheiß, denke ich mal, ein YouTuberin-Künstlername. Dahinter steht Kaya Loschka. Die Presse schreibt später über sie, wie ich finde absurd verharmlosend, sie sei die Rammstein-Antipodin. Also sie mag Rammstein einfach gar nicht. Ich würde sagen, you missed the point. Mit diesem Video geht die Welle um die Anschuldigung des Machtmissbrauchs durch Till Lindemann so richtig los. Eine Welle, die unglaublich viel, auf der anderen Seite aber auch gefühlt irgendwie gar nichts auslöst. Ist das der Anfang vom Ende von Rammstein? Hallo, mein Name ist und bleibt Elena Gruschka. Herzlich willkommen zu Mensch Rammstein Teil 3, letzter Teil. Und auch dein Name ist und bleibt Heiko Bär. Hallo Heiko.
Hallo Elena, bis zum Ende bleibt das dein Name.
Bis zum bitteren Ende bleibt das dein Name.
Ich fürchte, ja. Andere Leute legen den Namen ja ab, aber ich bleib dabei.
Weißt du, was ganz Schönes?
Was?
Mein Sohn hat Mensch entdeckt. Der ist 12. Und der hat jetzt neulich zu mir gesagt, Mama, ich habe jetzt mal Elon Musk gehört. Fand ich richtig gut. Ja. Und jetzt cool. Habe ich mit ihm nochmal zusammen Mensch Anna-Maria Fertschitschi gehört. So abends im Bett. Und ich muss wirklich sagen, das ist ja Balsam für die Seele. Nach dem ganzen Männersalat, den wir hier irgendwie die letzten Wochen besprochen haben.
Ja.
Das kann ich wirklich nochmal empfehlen. Also das haben wir jetzt vor über einem Jahr aufgenommen. Und ich muss echt sagen, ganz tolle Folgen. Es ist vielleicht ein bisschen komisch, das selber zu sagen, aber es hat mir auch richtig gut gefallen, Heiko, wirklich. Kann ich dir auch nochmal empfehlen. Und für alle Leute, die jetzt hier auch vielleicht neu sind bei Mensch und ihr nicht genau wisst, was ihr als nächstes hören sollt, dann hört doch einfach mal die alte Folge Mensch, Anna-Maria Fertschitschi, das ist die Frau von Bushido. Und das ist wirklich einfach ganz, ganz anders als das, was wir in den letzten Wochen gemacht haben. Und ganz schön. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen.
Machst du das ab jetzt immer? Abends zum Einschlafen mit deinem Sohn eine alte Folge Mensch hören?
Das finde ich ein bisschen psychopathisch, aber vielleicht ja.
Ich finde es auch irgendwie creepy.
Ich finde es auch, aber versuch's mal. Also es ist irgendwie, gerade die alten Folgen, also die aktuellen Folgen würde ich jetzt nicht hören, aber dass das dann so lange her ist, denke ich, das haben wir mal auf die Beine gestellt. Hut ab, würde ich sagen. Ha.
Diesen Effekt will ich, glaube ich, auch gerne nochmal so erleben.
Hören deine Kinder das?
Also meine Bonussöhne hören das tatsächlich mit ihrem Vater öfter im Auto.
Das ist aber auch irgendwie süß.
Aber die sind halt natürlich in dem Alter, dass sie das nicht kommentieren.
Ja, aber finde ich trotzdem süß, dass sie das mit dem Vater, es könnte ja auch Beef zwischen euch geben. Finde ich irgendwie gut.
Nein, es gibt
schöne Geschichte.
Es gibt überhaupt keinen Beef.
Okay. Dann lass uns mal anfangen mit Mensch Rammstein Teil 3. Gehen wir erst nochmal in die goldenen Jahre von Rammstein zurück, Anfang der 2000er. Da läuft es unglaublich gut für die Band. Sie bringen drei Alben direkt hintereinander raus und dann noch ein obligatorisches Live-Album. Die Alben sind alle sehr erfolgreich in den Charts, in Deutschland, aber auch in den USA und anderen nicht deutschsprachigen Ländern. Parallel touren sie natürlich, auch in den USA und Latein- und Südamerika. Und überall bietet sich das gleiche Bild. Die Band wird abgefeiert. Wir haben ja schon versucht zu ergründen, wieso das auch im Ausland so ist, was ja sehr ungewöhnlich für eine deutsche Band ist. Unsere Erkenntnis aus den letzten Folgen dazu war, weil Rammstein so schön deutsch ist. Beziehungsweise eine Karikatur davon, was unter Deutsch verstanden wird. Marschmusik, brachiale Live-Konzerte, ein oberkörperfreier Berserker, der Kauderwelsch singt mit rollendem R. Ach, da kann man sich so richtig schön gruseln. Vor diesem Nazimäßigen, aber mit dem Wissen, die sind ja eigentlich gar nicht so. Und dann gibt es noch die Videos. Die sind sehr hochwertig produziert, von den besten Regisseuren. Sie provozieren visuell und das transportiert sich, auch wenn du kein Wort Deutsch verstehst. Und all das, obwohl 1999 das hier passiert ist.
Jefferson County, Notruf. Ich bin Lehrerin an der Columbine High School. Ein Schüler hat eine Waffe. Er hat ein Fenster zerschossen. Ich habe etwas in der Schulter. Vielleicht nur Scherben durch die Kugel. Okay, ist jemand verletzt?
Ja, das ist aus der Doku Generation Columbine. Also am 20. April 1999 töten zwei Schüler 12 andere Schüler, einen Lehrer und dann sich selbst. Das ist nicht der erste, aber vielleicht würde ich doch sagen, der berühmteste Amoklauf an einer amerikanischen Schule. Und die beiden Täter, die haben das monatelang geplant, hat sich später herausgestellt. Und der Grund war angeblich Mobbing. Was haben die gehört bei der Planung der Tat? Rammstein. Und besonders den Song Weißes Fleisch, über den wir schon hier gesprochen haben. Da hast du so die ekelhaften Details irgendwie so vorgetragen hier.
Ja.
Also das ist belegt, das lässt sich nachvollziehen und davon erfährt dann auch die Öffentlichkeit. Und daraufhin fühlen sich Rammstein dann doch mal gezwungen, ein Statement abzugeben. Übersetzt ist das in etwa so, ich zitiere also jetzt: Die Mitglieder von Rammstein drücken ihr Beileid aus und ihre Sympathie allen gegenüber, die von der Tragödie in Denver betroffen sind. Sie möchten klar machen, dass sie keine politische Haltung oder keine Texte haben, die so ein Verhalten beeinflussen könnten. Zitat Ende. Und dann noch so, ja, ein paar haben ja auch Kinder von uns. Wir vermitteln denen auch so nicht gewaltvolle Werte. Naja, also wozu es auf jeden Fall definitiv nicht geführt hat, zumindest nicht in der Öffentlichkeit, über die Texte mal nachzudenken, beziehungsweise was die auch bei jungen Leuten ja offensichtlich irgendwie auslösen können.
Das ist ja diese alte Diskussion, ne? Also ob Ballerspiele oder Musik mit gewalttätigen Texten sowas verantworten oder vielleicht doch der leichte Zugang zu Waffen? Würde ich eher sagen Letzteres, ne?
Ja, aber dass die das verantworten, das sagt doch auch irgendwie keiner mehr, oder?
Ja, aber dass das auslösen würde bei denen, würde ich auch schon sagen, das ist doch einfach Quatsch.
Stimmt, aber ich meine, würdest du gerne Musik machen, wo du dann weißt, du bist der Soundtrack von so Killern, die das nutzen, um sich aufzupeitschen?
Nee, aber ich finde das tatsächlich irgendwie, an der Stelle muss ich sagen, da würde ich jetzt Rammstein keinerlei Verantwortung oder Schuld geben, sondern wirklich den Amerikanern und ihren Waffengesetzen.
Hm.
Aber ich weiß schon, was du meinst.
Es geht jetzt gar nicht so sehr um Schuld, ehrlich gesagt. Ne? Ja. Dass die jetzt tatsächlich gar nichts damit zu tun haben, ist schon klar.
Ja.
Ich frage mich nur, ob man halt das irgendwie vielleicht dann doch mal benutzt, um über all das so nachzudenken. Aber gut.
International wird danach eine Zeit lang sehr genau hingeschaut, wenn es um Rammstein geht. Aber das vergeht auch wieder und tut ihrem Erfolg keinen Abbruch. Im Gegensatz zum Ausland wird in Deutschland ja jedes Wort verstanden. Vielleicht nicht akustisch, aber man kann sich die Texte ja durchlesen. Und ich muss sagen, dass es mich schon wundert, dass Rammstein es in den Mainstream geschafft hat mit den Texten. Wir haben mal eine Auswahl an Songs durch die Jahre zusammengesucht, die einen Skandal ausgelöst haben. Mit Jahr, Songtitel, worauf es sich bezieht und den jeweiligen Skandalvorwurf. 1995, Heirate mich. Hier war der Text skandalös, da geht's um Nekrophilie. Es wird eine weibliche Leiche ausgebuddelt und beschlafen. Ich zitiere mal nicht den Text. 1998, Stripped. Das ist dieses Musikvideo in dieser Leni Riefenstahl. Nicht nur Optik, sondern wirklich, da haben sie ein Leni Riefenstahl-Video genommen und abgeändert. Das haben wir in Folge 2 besprochen. Falls ihr die noch nicht gehört habt, dann macht das doch mal. 2001, Halleluja. Hier geht's auch um den Text, weil da geht's um Pädophilie. Hier mal ein Auszug aus Halleluja. Er liebt den Knaben aus dem Chor, sie halten ihre Seelen rein. Doch Sorge macht ihm der Tenor. So muss er ihm am nächsten sein. Auf seinem Nachttisch still und stumm, ein Bild des Herrn, er dreht es langsam um. 2004, mein Teil. Hier geht's auch um den Text, da geht's nämlich um Kannibalismus und der bezieht sich auf Armin Meiwes, den sogenannten Kannibalen von Rothenburg. Hier auch nochmal ein Auszug aus diesem Song. Heute treffe ich einen Herrn, der hat mich zum Fressen gern. Weiche Teile und auch harte stehen auf der Speisekarte. Dann gibt es noch 2009, Wiener Blut. Da geht's auch um den Text, Inzest und Bezug auf Josef Fritzl. 2009 gibt es ein Video, das heißt Pussy. Das ist einfach ein astreiner Porno. 2011 kommt der Song Mein Land. Hier geht es auch um den Text, Thema Ausländerhass. 2019 kommt der Song Deutschland raus mit einem Musikvideo, wo die Bandmitglieder KZ-Kleidung anhaben. Und 2022 der Song Dicke Titten, was sehr misogyn gelesen werden konnte.
Also wenn man sich jetzt so hinsetzt, ich weiß, dass sie das nicht getan haben, aber wenn man sich hinsetzen würde, ey, womit könnten wir mal provozieren? So Überbegriffe.
Ja.
Ich weiß nicht, ob noch viel übrig bleibt,
ja.
Oder?
Ja. Lindemann ist der Texter von Rammstein. Auffällig ist, die, ich sag mal, schwierigen Stellen sind bei ihm sehr oft in der Ich-Perspektive.
Ja, also ich habe ja wirklich erstaunlicherweise Germanistik studiert und ich habe ja auch wirklich fast alles vergessen. Aber woran man sich, glaube ich, auch mit Schulwissen noch so ganz gut erinnert, wozu führt eigentlich diese Ich-Perspektive? Also du kannst dich als Hörerin dann identifizieren, du bist gefühlt wirklich sehr nah dran. Und das ist ja Lindemanns Ding, also sich hineinversetzen in so kranke Hirne und das dann mal so ausspielen, was sich da drin alles so abspielt. Ich persönlich finde das jetzt erstmal so okay als so einen künstlerischen Move. Also du erwartest halt dann, dass die Hörer wirklich mitdenken und checken, okay, das ist jetzt so eine Art Annäherung, um irgendwie mit einem Thema umzugehen. Also zum Beispiel bei dem Song, der sich mit diesem sogenannten Fritzel beschäftigt, da gab es auch Interviews, wo Rammstein gesagt haben, ja, so gehen wir halt mit so schlimmen Dingen um. Also meine persönliche Meinung dazu kann ja sein, dass das mal so losging, aber das ist ja mittlerweile einfach ein bekannter und durchkalkulierter Move. Das kann mir keiner anders erzählen. Also es gibt halt wirklich verlässlich Aufmerksamkeit. Es wird im Grunde dann immer wieder aufs Neue durchgespielt, ob solche Texte okay sind oder nicht. Das funktioniert halt.
So auch beim Song Ich tu dir weh vom Album Liebe ist für alle da von 2009. Es geht da um eine Vergewaltigungsfantasie, würde ich sagen. Ich erspare euch auch hier mal den Text. Das Familienministerium greift ein und stuft den Song als verrohend und sittenwidrig ein. Er wird verboten. Das Verwaltungsgericht entscheidet dann aber ein Jahr später, dass der Song wieder vom Index verschwindet. Kunstfreiheit und so, das hatten wir ja auch schon in den ersten beiden Folgen. Falls ihr die wirklich noch nicht gehört habt, dann macht das doch mal. Es gibt ein Interview mit Lindemann zu dem Fall aus dem Rolling Stone Magazine aus dem gleichen Jahr. Ich lese mal vor. Viele ihrer Texte gelten als provozierend. Wie kam es dazu? Lindemann, auf so böse Riffs kann man eigentlich auch nur etwas ganz Böses texten. Das war mir sofort klar. Das war anfangs nicht einfach, weil es dafür keine richtigen Vorbilder gab. Klaus Lage oder Westernhagen passten nicht so, obwohl es da teilweise auch gute Texte gibt. Wie bewusst war die öffentliche Empörung über Sex mit Leichen oder Menschenfressern Teil des Kalküls? Lindemann, da war wirklich nie Kalkül im Spiel. Das ist einfach passiert und hat irgendwann eine gewisse Eigendynamik entwickelt. Natürlich haben wir gemerkt, dass es überhaupt nicht schadet, wenn darüber geredet und sich aufgeregt wird. Man ist im Gespräch und die Leute beachten einen plötzlich. Es war nicht immer angenehm, was man erzählt oder zu lesen bekommen hat, aber es hat auf jeden Fall nicht geschadet. Es gibt da aber noch einen Weg der Band, damit umzugehen, und der ist wirklich komplett an den Haaren herbeigezogen. Der Verweis darauf, dass ja im sogenannten Trash-TV viel schlimmere Dinge laufen.
Wir wollen Texte mit Inhalten machen, die uns interessieren und die unseren reflektierten Blick über bestimmte Sachen zeigen. Und ob man sich von unseren Texten provozieren lässt oder nicht, ist ja jedem so seine Sache. Insofern singen wir nur Texte mit Inhalten, und wer sich davon provoziert fühlt, ist ja meist derjenige, der selber ein Problem damit hat oder selber da Dreck am Stecken hat oder so.
Tabus werden für mich an anderer Stelle gebrochen. Indem ich sowas sehe wie Popstars oder Supertalentstar, wo Leute vor meinen Augen öffentlich entwürdigt und diskriminiert werden. Das ist für mich, wird mir beim Zusehen, habe ich ein peinliches Gefühl und schäme mich.
Das ist Flak in einem Interview mit dem ZDF 2009.
Ich finde es wirklich total idiotisch. Also das eine hat ja mit dem anderen gar nichts zu tun. Also dass Leute vorgeführt werden im Trash-TV, yes, hat jetzt wirklich jeder auch schon mal mitbekommen. Aber das ist natürlich ein ganz anderes Gebräu, als sich jetzt in Killer hineinzuversetzen und mit so fließenden Übergängen zu spielen. Also für mich zeigt das eigentlich nur, dass Rammstein über die Jahrzehnte einfach immer wieder neu antworten, wie es halt gerade so passt.
Okay, wir halten fest. Rammsteins Kunst provoziert über die Jahre immer wieder. Ein Porno wird gedreht, es geht um Peniskanonen, Kannibalismus, Pädophilie oder Nekrophilie. Dann langweilen sich die Mitglieder zwischendurch offensichtlich auch mal, machen Soloprojekte, alles ganz normal. Till Lindemann schreibt auch gerne mal Gedichte. Einmal direkt 100 Stück, und die kommen 2020 beim Kiwi Verlag raus unter dem Namen 100 Gedichte. Ein Gedicht heißt Wenn du schläfst. Ich zitiere, damit ihr eine Idee bekommt, in welche Richtung das geht. Das wird später auch nochmal interessant. Ich schlafe gerne mit dir, wenn du schläfst. Schlafe gerne mit dir, wenn du träumst. Etwas Rohhypnol im Wein. Etwas Rohhypnol im Glas. Kannst dich gar nicht mehr bewegen und du schläfst, es ist ein Segen. Nur kurz zur Info, Rohhypnol ist ein Schlafmittel.
Ich habe mal geguckt, wie die Leute damals, also die Leute, so die Kritik, das Feuilleton irgendwie darauf reagiert hat, damals. Und auf diesen Gedichtband, das ist der dritte bei ihm, ich zitiere mal, ist die Kritik in etwa so, unerwartet witzig, Weltschmerz und der verkappte Romantiker Lindemann. Ah, okay. Dann geht es explizit auch um dieses Gedicht, aus dem du gerade zitiert hast. Jetzt zitiere ich nochmal eine Kritik. Natürlich muss man unterscheiden zwischen Autor und lyrischem Ich. Aber was will Lindemann mit solchen Zeilen sagen? Dass es großartig ist, mit bewusstlosen Frauen zu schlafen? Falls er vor solchen männlichen Monstern warnen will, fehlt jede Spur von Distanzierung, von Infragestellung. Es ist einfach 1:1 und kann nur so gelesen werden. Zitat Ende. Also irgendwie gefühlt sind wir da auch jetzt nicht weiter so, ne? Also das kommt aus einer Radiokritik vom SWR und dann wird das Ganze irgendwie ad acta gelegt. Und es dauert noch ein bisschen, bis diese Gedichte nochmal ganz genau und vielleicht auch ein bisschen anders gelesen werden.
Wir könnten noch einiges erzählen über Skandale, über Grenzüberschreitungen, über die einzelnen Platten. Das hört alles nicht auf. Rammstein sind professionelle Popstars, da wird immer wieder neu nachgelegt. Und das wäre wahrscheinlich für immer so weitergegangen, wenn nicht die ganze Rammstein-Geschichte plötzlich eine Wendung genommen hätte. Und zwar mit der Nordirin Shelby Lynn 24. Im Mai 2023 geht sie zum Tourauftakt von Rammstein in Litauen in Vilnius. Es ist ihr erstes Rammstein-Konzert. Eine Woche vorher hört sie, dass es im Anschluss eine Party geben soll. Eine Alena, die ihr auf Instagram begegnet, organisiert diese Partys. Shelby bekommt eine Einladung zu einer Facebook-Gruppe. Dann kommt die Aufforderung, ein Foto zu schicken. Später die Aufforderung, tragt gutes Make-up und Haare, helle, farbenfrohe, feminine, elegante Cocktailkleider oder Sommerblumenkleider. Bitte nicht ganz in Schwarz. Und dann noch, ich kann euch helfen.
Ja, also diese Texte, aus denen können wir wirklich zitieren, weil Shelby der Süddeutschen Zeitung und dem NDR später ihre Geschichte erzählen wird. Und daher haben wir auch diese Details.
Am Tag des Konzerts soll Shelby zum Gästelistenzelt kommen. Die Frauen und Mädchen, und ja, man kann hier auch von Mädchen sprechen, stellen sich in einer Reihe auf. Ein Mitarbeiter filmt sie ab von oben nach unten. Dann wählt er ein paar der Fans aus, darunter auch Shelby. Die Auserwählten werden zu einem Partyraum geführt. Vorher werden ihnen die Handys abgenommen. Angeblich sollen sie hier auf Till Lindemann treffen, inzwischen knapp 60. Und er kommt wirklich. Shelby und er sitzen ganz nah beieinander. Shelby mixt sich selbst einen Vodka Energy Drink, dazu gibt es ein Glas Prosecco und einen Tequila-Shot. Den verteilt Lindemann höchstpersönlich an alle Frauen. Dann führt der Mitarbeiter die Frauen vor die Bühne, an eine ganz besondere Stelle. Der Name wird bald in aller Munde sein, in die Row Zero, Reihe 0.
Kurze Zwischenfrage. Also ich war auf vielen Konzerten, aber so gut wie nie auf so Riesenkonzerten von so Riesenbands. Also wenn, dann bin ich erstens nie so weit vorne und ich bin ja auch ein Typ. Also hast du von solchen Moves schon mal auf anderen Konzerten gehört oder hast du sowas erlebt? Also alles, was bis jetzt so, also einfach nur so ein Zwischenfazit quasi. Also wie außergewöhnlich ist das, was da passiert?
Also was ich auf jeden Fall kenne von Freunden aus der Musikbranche oder auch von Künstlern, auch manchmal im Deutschrap zum Beispiel, dass schon so Leute aus dem Team rumlaufen und Mädels zur Aftershow-Party einladen. Das kenne ich schon. Oder Backstage einladen. Allerdings dann eher so, hey, habt ihr Bock auf eine Party zu kommen? Dann kriegen die irgendwelche Bändchen. Und dann werden die aber auch mehr oder weniger sich selbst überlassen. Also es ist dann nicht so, dass die irgendwo hingeführt werden oder Handys abgeben müssen in dem Moment, sondern die können dann halt zur Aftershow-Party kommen und dann da irgendwie mit den Leuten feiern. So habe ich es tatsächlich nur mitbekommen. Ich habe aber auch schon gehört im Deutschrap, dass es da schon auch etwas konkretere so Anbahnungsversuche gibt, dass dann Frauen ausgesucht werden und die Handys abgeklebt werden und die Handys weggenommen werden und was. Das habe ich auf jeden Fall auch schon gehört. Aber dieses, dass Girls auf Partys eingeladen werden, ist, glaube ich, relativ üblich. Aber da passiert dann auch oft einfach nichts, sondern die gehen dann auf die Party und dann finden die das natürlich auch toll. Also viele von diesen Girls möchten das natürlich auch gerne.
Ja, ja.
Aber ja, ich finde, das bei Rammstein, wir kommen da ja auch gleich nochmal im Detail zu, das ist schon extrem, dieses Aussuchen vorher. Shelby filmt sich selber mit dem Handy. Man sieht sie Rammstein-Songs mitbrüllen. Das Handy hat sie also anscheinend erstmal wiederbekommen. Sie ist ziemlich hyped. Sie ist ja auch ein riesen Rammstein-Fan. Und dann ist Pause. Bei Rammstein-Konzerten gibt es nämlich eine Pause. Und dann kommt der Typ, der sie schon am Anfang ausgewählt hat, ein Mitarbeiter von Rammstein, und führt Shelby unter die Bühne. Ein Vorhang wird aufgezogen und dann sagt er, wir sind da. Shelby erinnert sich später und sagt, sie hat sofort gedacht, hier geht es um Sex. Lassen wir sie selbst erzählen.
Till kommt rein. Ich sage sofort, wenn du für Sex kommst, ich will das nicht. Sex ist etwas ganz Besonderes für mich. Er wird wütend und schreit, Joe hat gesagt, du machst mit. Dann verschwindet er durch den Vorhang. Ich warte eine Minute, dann mache ich den Vorhang auf. Er ist immer noch da und schreit mich an. Nein, du wartest da drin.
Es gibt auch ein Handyvideo von direkt danach. Da spricht sie in ihre Handykamera und sagt, Till wollte Sex mit mir. Mit mir. Und ich habe Nein gesagt. Sie wirkt hier sehr aufgewühlt und auch ziemlich betrunken. Aber auch irgendwie stolz, dass sie ausgewählt wurde. Aber gleichzeitig auch stolz, dass sie Nein gesagt hat. Sie nimmt dann noch an der Aftershow-Party teil. Sie ist völlig hinüber und kann sich später an nichts erinnern, sagt sie. Blackout. Sie weiß aber, dass sie sich übergeben musste und Hilfe brauchte, um ins Hotel zu finden. Am nächsten Morgen findet sie zahlreiche blaue Flecken an ihrem Körper und hat den Verdacht, dass man ihr Drogen verabreicht hat. Auf Twitter veröffentlicht sie dann am 25. Mai 2023 mehrere Posts und Fotos unter dem Titel I'm the girl that was spiked at Rammstein und erhebt schwere Vorwürfe gegen Till Lindemann.
Ja, also an dieser Stelle muss ich sagen, also wenn wir jetzt mal nur diese eine Geschichte einer einzelnen Frau nehmen und also ich glaube wirklich jedes Wort, gibt für mich gar keinen Grund, das irgendwie anzuzweifeln, dann ist das ja für sich schon mal richtig übel. Also, dass es zu Sex kommt zwischen Stars und Groupies oder Fans oder wie auch immer, okay, das weiß man. Und dass das vielleicht auch manchmal so eine Grauzone ist, also wegen Machtgefälle und so, weiß man auch. Aber genau so natürlich kann man sagen, also da sind zwei Erwachsene, die entscheiden sich, was miteinander zu tun. Das ist ja irgendwie dann klar. Aber allein, wie Lindemann jetzt nach dieser Erzählung ihr so zusetzt und sagt, du bleibst jetzt da, finde ich wirklich übel. Also das ist ja nichts anderes als krasses Ausnutzen von Macht. Aber geht ja noch weiter.
Unmittelbar nachdem Shelby ihre Geschichte bei X erzählt, berichten zahlreiche Frauen, dass sie ebenfalls für Sex bei Rammstein-Konzerten rekrutiert wurden, ohne dass das explizit abgesprochen wurde. Viele melden sich laut Shelbys Aussage nicht öffentlich, sondern bei ihr persönlich. Die Vorwürfe aller Frauen: Es gibt zu der Zeit zwei Leute aus dem Team Lindemann, die dazu da sind, junge Frauen zu rekrutieren, mit denen Till Lindemann Sex haben kann. Alena kontaktiert die Frauen zuerst online, auch Shelby, und dann gibt es noch diesen Joe, DJ Joe Letz, der das Ganze konkret vor Ort organisiert, also um genau zu sein, Lindemann die Frauen zuführt, was ein ekelhaftes Wort jetzt hier in dem Zusammenhang ist. Der Anwalt von Lindemann reagiert auf die Vorwürfe. Er bestreitet nicht, dass es ein Casting-System gibt, besteht jedoch auf den Punkt, dass Sex immer nur einvernehmlich stattgefunden hat, so sein Mandant. Ebenso sollen niemals Frauen unter Drogen gesetzt worden sein. Ich habe mal geguckt, auf Shelbys Instagram-Account gibt es unter den Highlights immer noch ganz viele von diesen Vorwürfen unter Other Victims und in denen geht es teilweise konkret um Vergewaltigung und Drogen. Das scheint rechtlich also okay zu sein, das stehen zu lassen. Und mehrere Frauen berichten, dass sie dem Sex zwar nicht widersprochen hätten, sich allerdings in einer Situation wiedergefunden hätten, in denen sie nicht das Gefühl hatten, sie konnten sich dem großen Till Lindemann verweigern. Ihr Vorwurf: Lindemann weiß um seine Macht und nutzt diese aus, weil den Frauen im Vorfeld nicht klar kommuniziert wird, dass die Frauen Sex mit ihm haben sollen, sondern das erst in der Situation erfahren. Er bewertet es dann als einvernehmlich, solange die Frauen nicht Nein gesagt haben. Aber wir erinnern uns, die Frauen sind alle jung, beziehungsweise teilweise auch sehr jung und ja auch Rammstein-Fans.
Hallo. Hallo. Till, an mein Herz. Nein. Ich glaube, es qualmt ein bisschen. Das war ganz schön laut. Was hast du in deiner Hose?
Also das ist ein Mitschnitt, als Rammstein auf Viva einen Preis überreicht bekommen. Und da sehen wir Lindemann, der erst auf Charlotte Roche zugeht und danach auf Alexandra Bechtel und beide auf den Mund küsst. Ich kann natürlich nicht sagen, was die für ein Verhältnis untereinander haben oder wie die zueinander stehen. Also jetzt so von außen betrachtet, Charlotte sieht sehr, sagen wir mal, überrascht aus. Und Alexandra sagt dann auch, das war laut. Und meint halt eben diesen, naja, Knutscher oder was das sein soll. Und am Ende greift Lindemann dann noch in seine Hose und holt sowas Dampfendes raus. Es ist so wahnsinnig lustig und provokant alles. Also worauf ich hinaus will, man kriegt schon sehr schnell das Gefühl, dass das so ein Ding von Lindemann ist, sich zu nehmen, was er halt will, und er spricht das auch so aus.
Frauen wollen ja, dass man ihnen nachsteigt. Das ist ein normales Balzverhalten. Jeder V hat ein riesengroßes Pfauenrad hinten dran, ne? Und jeder Buntspecht ist bunter als das Weibchen. Der Mann kümmert sich um die Frau, um Balz. Sie kämpfen miteinander, also, und die Frau steht daneben, das Weibchen beziehungsweise, und wartet nur drauf, dass irgendwas passiert. Also irgendwie lassen sich umgarnen. Also man steigt einer Frau nach. Das ist das Normalste in der Welt.
Das ist Lindemann in einem Interview auf Arte in der Sendung Tracks von 1997. Also mir fällt natürlich als erstes auf, dass er alle Frauen der Welt zu kennen scheint, weil das, was er da sagt, ja angeblich alle Frauen betrifft. Alles ist irgendwie Biologie, die Frauen wollen das doch so. Weiß ich jetzt gar nicht. Er redet hier zwar nicht von Vergewaltigung und nicht von K.O.-Tropfen und auch nicht von Machtmissbrauch, aber seine grundsätzliche Haltung Frauen gegenüber wird hier schon klar, finde ich. Und es gibt 1000% ganz viele Frauen, auf die das, was er hier sagt, zutrifft. Deswegen stelle ich mir die Frage, wieso sucht er sich nicht die aus? Wieso müssen es junge Fans sein, die sagen, dass sie nicht wussten, wozu sie eingeladen sind? Ist das vielleicht doch auch ein bisschen das, was ihn daran antörnt? Dass die jungen Frauen sich nicht wohlfühlen und verunsichert sind? Erinnert ihr euch an den Gedichtband, den Lindemann veröffentlicht hat, mit dem Gedicht »Wenn du schläfst«? Der Kiwi-Verlag äußert sich dann irgendwann doch, nachdem er lange geschwiegen hat. Er untersucht in vielen seiner Texte und Inszenierungen Phänomene der Gewalt und der toxischen Männlichkeit und stellt sie in überzeichneter, greller, mal satirischer, mal brutaler Manier in seiner Kunst zur Schau. Als Verlag verteidigen wir die Freiheit der Kunst, auch moralisch verwerfliche, abgründige Gefühls- und Gedankenwelten auszuloten und zum Ausdruck zu bringen.
Ja, das ist schon, finde ich, sehr windelweich und so akademisiert angesichts dieser ganz konkreten Vorwürfe. Aber gleichzeitig sagt der Verlag dann auch, dass im Licht der Vorwürfe an Lindemann die Arbeit überdacht werde. Okay, also auch das, wie gesagt, windelweich, finde ich.
Ja, und ich frage mich, wo ist denn bitte die künstlerische Auseinandersetzung? Das ist ja alles 1:1. Aber gut, wir halten fest, es gibt Vorwürfe, Lindemanns Anwalt reagiert, aber dann kommt die nächste Eskalation. Wir kommen jetzt wieder zu dem Video aus der Anfangssequenz.
Boah, das ist echt ein schweres Video.
Dieses Video, gut 35 Minuten lang, ändert die Sichtweise auf Rammstein und vor allem auf Till Lindemann, hoffentlich für immer. Aber lass uns erstmal über die Frau sprechen, die wir in diesem Video sehen. Sie heißt Kaya Loschka, Künstlername Kayla Scheix, mittlerweile 22 Jahre alt. Kayla spielt bei der Mädchen-WG mit, einer Serie, die auf Kika läuft, da ist sie 14. Im gleichen Jahr, 2016, eröffnet sie ihren YouTube-Account. Sie spielt außerdem bei einer ziemlich erfolgreichen Webserie mit und es gibt auch einen Kinofilm. Sie hat eine Modekollektion in Zusammenarbeit mit dem Internet-Klamottenversand About You, die sich am Erscheinungsbild von Kayla orientiert. Sie wird daraufhin von der Bild als Deutschlands jüngste Modedesignerin bezeichnet.
Ja, also was wir da jetzt alles rausrecherchiert haben, ich wusste das alles nicht über sie. Du?
Ja, ich wusste das tatsächlich. Also ich kannte die auch schon vorher. Die hat auch bei Bibi und Tina, glaube ich, mitgespielt. Also die waren mir auf jeden Fall im Begriff. Aber du bist auch nicht Zielgruppe. Ich wahrscheinlich auch nicht, aber irgendwie kannte ich die.
Also für mich war sie wirklich einfach nur diese junge Frau mit dem Video. Das habe ich natürlich schon wahrgenommen. Aber ich habe jetzt ihre Seite, also was jetzt ihre Geschichte angeht, habe ich jetzt nie wirklich so gelesen oder gehört. Das fand ich irgendwie übel. Deswegen holen wir ein bisschen auch jetzt aus bei ihr, um ihr auch ein bisschen Zeit zu geben, so als Persönlichkeit. Aber okay, weiter. Also
ich war im Juni 2022 beim Rammstein-Konzert und wurde dort...
Kayla veröffentlicht dieses Video eine Woche, nachdem sie von Shelbys Geschichte erfährt. Sie sagt, sie hätte das Video eigentlich schon früher gemacht, aber ihr Management hätte ihr davon abgeraten. Sie sagt außerdem, dass sie auch anderen Personen aus der Industrie von ihren Backstage-Erlebnissen auf dem besagten Rammstein-Konzert erzählt hat. Aber alle hätten ihr abgeraten, dazu öffentlich was zu sagen. Weil das ist ja alles normal in der Branche. Sie guckt dann noch im Netz, ob andere Mädchen dazu was gepostet haben, aber nichts. Sie sagt, sie hätte dann einfach Angst gehabt.
Ich würde vorschlagen, lass doch mal über das Video sprechen. Also ich habe mir das jetzt nochmal komplett angeschaut. Ich weiß, du ja auch. Also wie ist dein Eindruck?
Also ich habe das damals auch relativ sofort gesehen und ich weiß noch, dass ich diese Anschuldigung zuerst so gehört habe, also vor allem gelesen habe, ne, also von dieser Shelby und ihre Twitter-Sachen gelesen habe und mir das alles irgendwie nicht so ganz vorstellen konnte. Also es ist dann nicht so eindrücklich gewesen. Man hat das gelesen und denkt, ja krass, blaue Flecke, ja scheiße. Und dann habe ich dieses Video gesehen und ich weiß, dass mich das damals richtig krass geflasht hat. Ich habe das gesehen und habe gesagt, das muss jeder Mensch sehen, der sagt, na ja, was denken die denn auch, was da Backstage passiert? Weil sie das so eindrücklich schildert, wie man als junge Frau in so eine Situation reingeraten kann. Und man einfach danach denkt, ja, natürlich. Und natürlich ist das nicht die Schuld dieser Mädchen. Und natürlich kann und müssen und sollen solche Frauen das nicht wissen. Sondern es geht darum, dass die Leute, die sie dazu einladen, dass die komisch sind und die schützen. Und mich hat das so krass beeindruckt.
Also ging mir genauso. Bei mir ist, denke ich mal, nochmal ein bisschen anders, weil ich sonst nie, wirklich nie so YouTube-Personalities, so Videos mir anschaue. Ich kenne das nicht mal mehr so als Genre sozusagen. Also es hat mich einfach nie interessiert. Es war das erste Mal und ich war wirklich krass beeindruckt, wie gut. Das klingt jetzt irgendwie übel, aber einfach wie überzeugend die und authentisch die diese ganze Geschichte erzählt hat. Und es war bei mir auch so, ich habe danach gedacht, okay, ich glaube jedes Wort, ehrlich gesagt. Also weil die ist so überzeugend und so schlimm, diese ganzen Machenschaften da irgendwie, wie sie das erzählt hat. Also war sehr, sehr beeindruckendes Video irgendwie.
Ja, und sie nimmt ja auch diesen Wind aus den Segeln. Also alle Sachen, die man dann sagen würde, ja, wieso, was denkt ihr denn, was ihr da macht? Und dieses Ganze, das entkräftet sie einfach sofort. Und deswegen, ich fand es richtig krass.
Ja.
Lindemann hat zumindest teilweise erfolgreich gegen das Video geklagt. Kyla musste Stellen entfernen, vor allem solche, in denen sie sagt, dass Frauen unter Alkohol, Drogen, K.O.-Tropfen gesetzt wurden und sexuell missbraucht wurden.
Dürfen wir das eigentlich jetzt sagen, also was sie entfernen musste?
Das werden wir sehen.
Weil damit sagen wir es ja eigentlich auch wieder, ne?
Ja. Aber wir werden wir sehen, Heiko, ob wir das dürfen.
Wir werden sehen. Also wenn ihr das hier hört, dann haben das unsere Anwälte entschieden, dass man das hier so sagen darf. Also die Antwort ist ja, doch dürfen wir, weil wir ja über den Verdacht berichten dürfen. Und das wurde tatsächlich vom Landgericht Frankfurt so bestätigt.
Also klar ist auf jeden Fall, juristisch wird hier schwer agiert. Shelby, Lynn werden auch ein paar Aussagen verboten. Aber nur um das klarzustellen, bei Kylas Video, das waren 35 Minuten immerhin, reden wir von 30 bis 40 Sekunden, die rausgenommen werden mussten.
Ja.
Grundsätzlich mussten auch viele Medien Passagen aus ihren Berichterstattungen rausnehmen. Verdachtsberichterstattung, das ist das Zauberwort hier und natürlich ist es auch das, was wir hier machen. Was unbestritten ist, es existiert ein Castingsystem. Das sagt der Anwalt der Süddeutschen Zeitung zu dem Thema. Und irgendwann kommen dann auch Leute aus der Branche aus ihren Löchern und erzählen, ja, das haben alle gewusst und es gibt diesen Suckroom unter der Bühne. So wird er angeblich von Mitarbeitern des Veranstaltungstechnikunternehmens genannt, die den ja immer mit der Bühne zusammen aufgebaut haben müssen. Über den Rest darf man auch berichten, weil es existiert ein überragendes öffentliches Informationsinteresse. Das würde ich auch sagen, deswegen machen wir das hier ja auch. Die anwaltliche Vertretung von Lindemann sieht das aber natürlich naturgemäß alles ganz anders.
Also ich glaube, so ganz grundlegend ist es total wichtig, dass wir mal hier unterscheiden. Also zwischen moralisch und juristisch zu verurteilende Dingen. Also meine persönliche Meinung ist jetzt halt, dass ich manches hier moralisch ekelhaft finde. Also dieses ganze systematische Ding mit Casting-Direktorin, bla bla bla, moralisch. Juristisch, keine Ahnung, kann ich nicht richtig einschätzen, aber es scheint ja irgendwie erstmal so okay zu sein. Und über diese andere Seite, also diese angebliche Betäubung durch K.O.-Tropfen, den angeblich nicht von beiden Seiten klar zugestimmten Sex, da gibt es eben keine handfesten Beweise. Da gibt es zwei Meinungen. Und was nicht bedeutet, dass man sich nicht persönlich entscheiden kann, das zu glauben, was ich ja auch tue, aber es ist eben juristisch nicht greifbar. Oder wie siehst du das?
Ja, ich glaube, ich würde da ganz am Schluss gerne was zu sagen. Zu der Frage.
Okay.
Es wurde gegen Till Lindemann wegen all der Vorwürfe natürlich ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Berlin teilte am 29.08.2023 aber mit, dass sie das Ermittlungsverfahren gegen Lindemann eingestellt hat, vor allem, weil sich keine Zeugen bei Gericht gemeldet haben. Die Frauen, die sich bei Shelby und der Presse gemeldet haben, haben sich also offensichtlich nicht bei Gericht gemeldet. Gründe dafür gibt es sehr wahrscheinlich sehr viele. Kyla sagt ja auch, dass sie einfach Schiss hatte. Und wenn man sich anguckt, wie sowohl Kyla als auch Shelby Lynn online von Rammstein-Fans fertig gemacht wurden, dann ist das auch kein Wunder. Viele argumentieren zum Beispiel damit, dass sie Shelby nicht glauben, weil sie ja gar nicht so attraktiv sei und sich das ja nur wünschen würde, dass Till mit ihr Sex haben will.
Oh Gott, ey.
Die Staatsanwaltschaft sagt aber auch, dass nur weil sich keine Zeugen gemeldet haben, heißt das nicht, dass die Anschuldigungen nicht wahr sind. Okay, das ist die juristische Seite. Um die es ja vor allem Till Lindemann, seinen Anwälten, der Band Rammstein und vielen Fans geht. Es wird ja aber auch immer wieder über die moralische Seite gesprochen, hast du ja auch schon gerade gesagt. Ich muss aber ehrlich sagen, die finde ich an dieser Stelle gar nicht so interessant, weil Moral ja ein sehr dehnbarer und subjektiver Begriff ist, ne? Der ja auch häufig von sehr konservativen Menschen oder religiösen Gruppen benutzt wird. Deswegen möchte ich hier lieber über Empathie oder Mitgefühl gegenüber den jungen Frauen reden, denen zwar nichts widerfahren ist, was juristisch relevant ist, die aber offensichtlich eine Scheißerfahrung auf einem Rammstein-Konzert und durch dieses Castingsystem hatten. Diese Empathielosigkeit diesen Frauen gegenüber, besonders von Männern, die finde ich erstaunlich. Ich habe zum Beispiel im Juli 2023, also kurz danach, zufällig ein paar Typen aus meinem entfernten Umfeld in einer Bar getroffen, die gerade von einem Rammstein-Konzert aus Berlin kamen und mich ganz komisch und auch irgendwie ekelhaft mit so "Na, Elena, Row Zero" begrüßt haben. So als würden die mich jetzt damit verhöhnen wollen, dass Frauen schon wieder verloren haben und niemand was machen kann. Das war ganz, ganz unangenehm und verstörend. Warum haben so viele Männer so ein starkes Bedürfnis, so ein Verhalten zu verteidigen, Heiko? Du bist ja ein Mann. Frage ich dich doch einfach mal.
Not all men. Das ist schwer zu sagen, ehrlich gesagt.
Aber kennst du das auch aus deinem Umfeld? Weil ich kenne das auch wirklich von Männern, die ich kenne, wo ich ein Gefühl habe, die haben irgendwie einen guten, wenn man so will, moralischen Kompass, wo ich wirklich erstaunt bin, wie viele Leute das dann doch immer wieder verteidigen, dann teilweise mit Kachelmann um die Ecke kommen und ich mal denke so, why?
Ich weiß es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich könnte jetzt irgendwas rumspekulieren. Also es muss dann ja irgendwann auch so einen anderen Nerv treffen bei den Männern. Also
ich
so ein Selbstbild.
Ja.
irgendwas muss da ja so angegriffen werden. Die fühlen sich angegriffen und glauben, das dann so verteidigen zu müssen. Ich verstehe es aber wirklich nicht. Ich kann es nicht sagen.
Das finde ich erstmal
gut. Also es wäre jetzt Quatsch, wenn ich da rumspekuliere, ehrlich gesagt.
Aber es gibt viele Männer, wo ich mich wirklich, also richtig, richtig traurig drüber bin, dass die das jetzt auch noch irgendwie verteidigen.
Ich kenne das aus meinem persönlichen Umfeld niemanden, muss ich ganz ehrlich
sagen.
Ich kenne niemanden, der jetzt Rammstein verteidigt. Aber ich habe natürlich auch nur mit sehr, sehr korrekten.
Ja, ich glaube, ich kenne einfach viel mehr so Leute. Also aus meinem Freundeskreis würde ich auch sagen, niemand, aber ich treffe oft auf Leute, die dann plötzlich irgendwie das Bedürfnis haben, nochmal irgendwie zu sagen, naja, aber Unschuldsvermutung und so. Ich denke, ja, Alter.
Ich lese das halt natürlich in so Facebook-Kommentar-Wars oder so. Ja. Und da wundere ich mich schon. Also, dass es eine große Anzahl von diesen Leuten gibt, das weiß ich, ja.
Okay, aber was sagen eigentlich die anderen Bandmitglieder zu dieser ganzen Geschichte? Christoph Schneider, der Schlagzeuger, äußert sich zu den Vorwürfen am 16.06.2023 mit einem Post auf Instagram. Er wiederholt, dass ja nichts strafrechtlich Relevantes wie das Verabreichen von K.O.-Tropfen passiert sei oder sonstiges Verbotenes. Er sagt allerdings auch, und trotzdem sind anscheinend Dinge passiert, die, wenn auch rechtlich okay, ich persönlich nicht in Ordnung finde. Und weiter, ich zitiere, Till hat sich in den letzten Jahren von uns entfernt und sich seine eigene Blase geschaffen. Mit eigenen Leuten, eigenen Partys, eigenen Projekten.
Okay, also er sagt jetzt, er findet es persönlich nicht in Ordnung, immerhin das. Aber sonst, gerade jetzt dieser letzte Part mit der angeblichen eigenen Blase von Till, also das ist auch für mich so der Versuch, sich zu distanzieren. Also nee, wussten wir nichts davon, haben wir nichts mehr zu tun gehabt. Und letztlich finde ich auch, klingt das so an, ist auch nicht unsere Sache. Und ich finde das irgendwie schon sehr schwach. Also das klingt halt ein bisschen so nach, naja, ich will ja auch nicht mein Millioneneinkommen in Gefahr bringen und die Band sprengen oder so.
Ja, und sie machen ja auch offensichtlich weiter, ne?
Offensichtlich, ja.
Die in den Vorwürfen beschriebenen Partys seien nicht die der ganzen Band, sondern nur von Till Lindemann gewesen, was Kyler Scheiks übrigens auch sagt. Er sagt auch noch, ich glaube Till, wenn er uns sagt, dass er seine privaten Gäste stets eine schöne Zeit bereiten wollte und will. Wie die Gäste sich das genau vorgestellt hatten, unterscheidet sich jedoch anscheinend in einigen Fällen von seinen eigenen Vorstellungen. Schneider bedauert es, dass Frauen sich unwohl gefühlt haben, betont die sexuelle Selbstbestimmung und kritisiert Victim Blaming. Wünscht sich, dass sich weiterhin Menschen darüber zu sprechen trauen, wenn ihnen etwas passiert ist. Okay, immerhin höre ich hier ein bisschen Empathie raus.
Ja, stimmt. Also dieses Victim-Blaming, das kommt nicht von ungefähr. Also besonders Kyler Scheks, der ist offenbar massiv, ist die angegangen worden von sogenannten Fans, und also Rammstein-Fans. Und ich würde jetzt auch mal ergänzen, einfach schlicht Frauenfeinden. Also ja. Weil du hast mich ja eben auch so gefragt. Also letzten Endes, also mir ist das rätselhaft, wie man eine Frau angehen kann, die offensichtlich, ich vermute das jetzt einfach mal, eine stark traumatisierende Sache erlebt hat. Okay, Rammstein ist eure Welt, die drücken irgendwas aus, was niemand sonst so gut ausdrücken kann. Also offenbar denken ja manche Menschen das so. Aber man muss doch auch irgendwie sagen, shit, wusste ich nicht. Das Mindeste, was ich doch jetzt tun kann, ist doch mich abzuwenden, das so zu sagen und Opfer halt auch zu unterstützen oder zumindest jetzt nicht die auch noch anzugehen, so nach dem Motto, die wollte das doch alles so. Aber man muss sagen, ist halt der Klassiker, ne? Also wenn solche Themen und solche Fälle aufkommen, es kommen halt diese Reaktionen.
Also von mir aus können Sie die Musik ja auch weiterhören. Ich meine, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal jetzt auch bei Kanye West und sowas. Also wenn jemand für sich in seinem stillen Kämmerchen das hört, weil das nun mal der Kennenlernsong mit seiner Freundin ist oder irgendwie sowas, dann sei es so. Aber ich glaube, dass Menschen das nicht aushalten, dass sie Musik hören von Leuten, die sowas gemacht haben. Und deswegen müssen die sich das dann irgendwie so zurechtdengeln, dass das nicht stimmt. Absurd.
Weil die letzten 15 Jahre des Lebens dann quasi eine Lüge gewesen wären, oder wie?
Ja, genau. Weil dann alles eingefärbt ist. Am dümmsten ist ja auch immer dieser Spruch, Groupie-Kultur gab es schon immer, ne? Das finde ich wirklich Wahnsinn. Weil natürlich gab es das schon immer, und das sagt ja auch Kyler ganz klar, wenn es Groupies gibt, die gerne mit Till schlafen wollen oder dem unter der Bühne einen blasen wollen, dann sollen sie das machen. Daher sagt niemand was dazu, wenn das vorher so abgesprochen ist. Das ist überhaupt nicht der Punkt oder das Problem. Deswegen finde ich das immer das beste Argument.
Ja.
Okay, und was sagen die anderen? Was ist mit Flake, dem Keyboarder? Leider gibt es zu ihm auch Vorwürfe. Ich gebe sie jetzt mal so wieder, wie sie erzählt wurden. Im Dezember 2002 ist Jasmin Stevens bei einer Autogrammstunde von Till Lindemann. Er signiert sein Gedichtband Messer. Jasmin Stevens heißt in echt anders, sie wird aber in den Medien so genannt, und das machen wir auch so. Jasmin ist 17 Jahre alt. Nach der Autogrammstunde geht sie mit Freunden in eine Bar im Prenzlauer Berg. Da betritt Lindemann den Laden, an seiner Seite Flake. Till fragt sie, willst du nicht mitkommen in Flakes Landhaus nach Brandenburg? Jasmin will. Im Landhaus angekommen, sagt sie den beiden Männern, dass sie 17 ist. Vorher hatte sie 22 gesagt. Die drei trinken trotzdem zusammen. Bier und Schnaps. Till ist 39, Flake 37. Irgendwann ist ihr übel. Die Wände kommen auf sie zu. Irgendwas stimmt nicht. Lindemann ist mittlerweile weg und schläft irgendwo. Sie selber legt sich auch hin. Plötzlich liegt Flake neben ihr. Sie dreht sich weg. Er dreht sie zurück. Und hat mit ihr Sex. Nein, sagt sie nicht. Sie hat keine Kraft. Aber sie will den Sex nicht. Zitat: Ich habe es geschehen lassen. Ich war wie off, abgetrennt von mir selbst. Hat Flake denn gemerkt, wie intoxicated sie ist? Ich war mindestens super betrunken und er wusste es, weil er die ganze Zeit dabei war. Ich war einfach nicht mehr bei Sinnen. Wie gesagt, so hat Jasmin die Geschichte erzählt. Und es gibt Tagebuchaufzeichnungen aus der Zeit. Es gibt Freundinnen, Familienangehörige, Arbeitskollegen, die bestätigen, dass Jasmin das damals so erzählt hat. Was man auch erzählen muss, sie trifft sich später nochmals mit Lindemann. Es kommt zu einer kurzen Affäre. Ich will dazu nur sagen, leider kenne ich ganz viele solcher Geschichten, dass Frauen Sex über sich haben ergehen lassen und sich aus den unterschiedlichsten Gründen nicht gewehrt haben. Viele haben lange nicht verstanden, dass das kein einvernehmlicher Sex war und sie das eigentlich nicht wollten. Und diese Erkenntnis kommt bei vielen erst Jahre später. Flake ließ die Vorwürfe über seine Anwälte zurückweisen. Es ging hier außerdem um seine Intimsphäre und es handelte sich um unzureichend belegte Tatsachen. Das ist der letzte Stand aus dem August 2023. Anzeige hat Jasmin bis heute nicht gestellt. Und sonst so? Till Lindemanns Ex-Freundin Sophia Tomala gibt der Bild am 16.07.2023 ein ganz tolles Statement zu den Vorwürfen von Shelby Lynn. Ich zitiere: Diesen Vorfall in Vilnius hat es nie gegeben. Das ist frei erfunden von einer Person, die sich auf dem Rücken eines Rockstars für 5 Minuten Fame verschaffen möchte. Einem selbsternannten Opfer gebe ich weder Bühne, noch unterstütze ich das für eine Sekunde. Da ist er wieder, Heiko, dieser viel zitierte, tolle Ruhm, den Frauen, die sagen, dass sie Opfer von Gewalt geworden sind, bekommen. Wer kennt ihn nicht? Die können sich ja vor Angeboten kaum retten.
Jetzt muss ich dich als Frau was fragen.
Mhm.
Wie kann man als Frau diese Position einnehmen von der Tomala?
Wahrscheinlich auch so ein bisschen Stockholm-Syndrom-mäßig. Also ich meine, sie war lange mit dem zusammen. Und wahrscheinlich muss ich dann auch eingestehen, ja, vielleicht war das alles doch nicht so ein geiler Typ, wie ich dachte. Und einfach nur, um ja sich zu schützen wahrscheinlich auf eine Art, aber auf eine ganz perfide Art und Weise.
Warum nicht dann wenigstens einfach öffentlich die Klappe halten, denke ich mir so.
Das kann ich dir wirklich nicht beantworten. Und ich möchte am Schluss jetzt doch noch was Privates zu dem Thema erzählen. Ich habe sowohl mit Lindemann als auch mit Flake vor so 6-7 Jahren Privatzeit verbracht, weil wir gemeinsame Freunde hatten. Mit Flake und Freunden habe ich etwas mehr Zeit verbracht. Till habe ich ein paar Stunden in einer Gruppe auf einer Berlinale-Party erlebt. Wir haben Schnäpse getrunken und er war super lustig und charmant. Er hat immer zu meinem damaligen Freund gesagt: Wer ist das denn bloß? Wo hast du die denn her? Also in Bezug auf mich. Und Flake habe ich auch als ganz netten, lustigen Typen kennengelernt. Die haben beide immer super nett gegrüßt, Heiko.
Das glaube ich sofort.
Und weißt du was? Ich glaube den Frauen trotzdem jedes Wort. Weil so läuft das nun mal nicht, dass man einem Mann anmerkt, ob er Frauen auch schlecht behandelt oder behandelt hat. Ich würde sogar fast sagen im Gegenteil. Oft sind das auch super nette und charmante Typen. Rammstein zeigt sich geschlossen und macht weiterhin zusammen Musik. The show must go on. 2024 geht es auf Europatour. Die Band spielt von Mai bis Juli in zahlreichen Städten in Tschechien, Serbien, Griechenland, Spanien, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Irland, Belgien, Dänemark, Italien und Österreich. Die Tour war größtenteils nach kurzer Zeit ausverkauft. Anfang 2024 bringt Till Lindemann mit seinem Soloprojekt eine Coverversion von Entre dos Tierros raus, so spanischer Stampfrock. Im Video trägt er blonde Rastas und einen Tropenhut. Es gibt dann eine Szene, in die man durchaus rein interpretieren könnte, dass er eine Frau vergewaltigt. Aber hey, das liegt wahrscheinlich einfach nur daran, dass ich total gestört bin. So, und jetzt noch eine kleine private Geschichte. Ich habe Shelby Lynn im Juli 2023 bei der Veranstaltung Frauen 100 gesehen. Das ist so eine, ich sag mal, Lobbyveranstaltung für Frauenrechte. Da hat sie über Gewalt an Frauen gesprochen. Und ich sag mal so, das hat ihr gar keinen Spaß gemacht, da aufzutreten. Wenn das dieser Ruhm sein sollte, dann ist das auf jeden Fall nach hinten losgegangen. Weil das war auf jeden Fall nicht schön für sie. Sie hat sich da wirklich durchgequält und man hat ihr angesehen, dass sie das für die Sache macht und nicht, weil sie da jetzt eine besonders gute Zeit hat. Ihr ging es da überhaupt nicht gut. Es gibt einen kleinen Ausschnitt im Internet und wenn man sich die Kommentare darunter anguckt, dann verliert man auch einfach den Glauben an die Menschheit.
Okay, I would like to start with a question. Could everybody in here that knows a girl personally in their life that's been assaulted, please raise their hand? I think that speaks for itself.
Heiko, ich möchte gerne zum Abschluss alle Männer oder Menschen überhaupt, die immer so laut Unschuldsvermutung und Groupie-Kultur schreien, fragen, ob sie ihren Töchtern oder Schwestern oder Freundinnen diese Art der Erfahrung wünschen und ob sie die so zu Till Lindemann schicken würden, sagen wir mal mit 19 oder so. Schreibt mir das doch einfach mal auf Insta, ob ihr das machen würdet.
Das liest du bitte dann in der nächsten Folge vor.
Auf jeden Fall. Bin super gespannt, was da kommt. Und das war's mit Mensch Rammstein. Meine Güte. Harter Stoff irgendwie. Aber ich fand's trotzdem auch immer noch weiter interessant, obwohl es ja eigentlich schon alles erzählt wurde. Nochmal so zusammengefasst, auch zusammen mit der Bandgeschichte. Wahnsinn. Irgendwie macht das irgendwie nochmal ein anderes Gefühl zu allem immer mal wieder. Was haben wir nächste Woche? Paris Hilton, ne?
Ja, nächste Woche wirklich eine ganz andere Welt, würde ich mal sagen. Aber ich zumindest habe sehr viel, auch sehr düstere Seiten über sie erfahren.
Ja,
also,
die hat eine ganz düstere Missbrauchsgeschichte auch. Wer hätte das gedacht? Meine Güte.
Boah, die ist richtig schlimm. Die finde ich wirklich, ohne Scheiß, finde ich richtig schlimm. Also,
das wisst ihr alle nicht, Leute. Also hört rein. Aber es gibt auch schon ein paar lustige und schöne Parts. Gib
natürlich. Das ist ja perfekt.
Bis nächste Woche. Eure Elena Gruschka. Tschüss, ciao, 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 ciao. Ach so, wenn ihr den Podcast mögt, ne? Ihr kennt die Geschichte. Liken, teilen. Ich mag es besonders, wenn ihr den Podcast hört, dann könnt ihr bei Instagram so irgendwie verlinken, dass ihr den hört. Und da freuen wir uns tierisch drüber. Macht es doch mal. Bis dahin. Tschüss, ciao, 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 ciao.
Wir machen das jetzt auch. Wir haben ein bisschen überlegt. Wir machen das jetzt. Was ist denn jetzt dein Skript? Ich hab's doch hier abgelegt. Eben nicht zwei Sachen gleichzeitig haben.
Mensch. Mensch ist ein Podcast von Elena Gruschka und Heiko Bär, produziert von 7-1 Audio und den Wake Word Studios.
Freiheit. Was bedeutet das heute?
Von FPÖ bis Querdenken. Mir kommt's vor, als würde der Begriff Freiheit heute fast exklusiv einer Denkströmung gehören, die noch kaum bekannt ist, aber super einflussreich. Rechtslibertarismus. Wir nehmen euch mit in die Welt von Mikrostaaten auf hoher See und Dreadwives auf TikTok, Reichsbürgern in Bunkern und Finfluencern in Dubai. Wir machen mit diesem Podcast eine Reise in die neue, radikalisierte Freiheit von rechts. Looking for Freedom. Jede Woche überall, wo es Podcasts gibt.